Es ist mal wieder Sonntag und ich heiße dich wieder herzlich willkommen zu dem Podologie-Podcast mit Zukunft. Mein Name ist immer noch Eskil Sörensen und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Möchtest du dich vielleicht vorstellen? Hallo, liebe Andrea.
Hallo, liebe Leute. Ich bin Andrea Königsberger. Die meisten kennen mich unter Podologin Andrea von meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ja, ich freue mich schon irrsinnig auf das Gespräch jetzt mit Eskil. Man kann sich so schön mit ihm unterhalten und die Zeit, ja, sie entschwindet dann.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, wir haben uns ja gerade im Vorfeld schon ein bisschen verquatscht. Wir wollten ja schon vor einer guten Stunde fast anfangen. Ja, also ich denke, die meisten Leute kennen dich schon ziemlich gut. Aber was mich halt immer besonders interessiert oder was mich auch fasziniert hat, ist ja deine Arbeit in dem ganzen Social-Media-Bereich, wo wir gleich noch später zu kommen. Aber du bist ja auch irgendwann Podologin geworden und da es ja meistens so ist, dass man nicht einfach so Podologin wird oder dass man nicht als kleines Mädchen im Sandkasten sitzt und Mensch und sagt, Mami, ich möchte gern Podologin werden. Wie bist du denn in diesen wundervollen Beruf überhaupt gekommen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich bin ja gebürtige Österreicherin und bei uns in Österreich ist es so, es gibt bei uns keinen Podologen. Mittlerweile gibt es schon leichte Ansätze, dass der Beruf eingeführt wird, aber bei uns in Österreich ist der normale Fußpfleger mit Lehrabschluss und dann ist eine Aufschulung zum Meister mit dem Meisterbrief. Das ist eine Befähigungsprüfung. Ja, wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Ja, ich habe meine Tochter bekommen mit 22 und dadurch, dass mein voriger Arbeitgeber so weit weg war und ich mit einem kleinen Kind, ja, diese weite Strecke, halbtags, das hat sich alles nicht rentiert. Daraufhin bin ich, bei uns in Österreich gibt es das WIFI, das ist das Wirtschaftsförderungsinstitut, die machen solche Fortbildungen und Weiterbildungen und da bin ich zum Glück in eine Maßnahme reingekommen als Berufswiedereinsteiger. Meine Tochter war 1,5 Jahre alt. Ja, und dann bin ich da vor der Dame gesessen, die hat zu mir gesagt, ja, was wollen wir denn? Wir haben Elektriker, Maurer und Schönheitspfleger. Habe ich zu ihr gesagt, sehr schön. Elektriker, ja, weiß ich nicht ganz. Maurer, nee, ist nicht mein Ding. Was ist Schönheitspfleger? Ich Mädel vom Land, ich habe keine Ahnung gehabt, weder für Fußpflege noch für Kosmetik. Hat sie zu mir gesagt, egal, sitzen Sie einmal in den Kurs rein und gucken Sie mal, wie es Ihnen gefällt. Gut, bin drin gesessen, bin dann auch drinnen geblieben, habe dann in 2 Jahren 2 Lehrabschlüsse hingelegt mit einmal Kosmetik, einmal Fußpflege und habe dann nach meinem Lehrabschluss 1 Jahr in der Pflege gearbeitet, wobei ich nebenbei noch Fußpflege gemacht habe, für mein Praktikumsjahr war das. Und ja, danach habe ich die Aufschulung zum Meister gemacht und habe dann meine Meisterprüfung abgelegt und habe mich in Österreich dann auch schon selbstständig gemacht gehabt. Als mobile Fußpflegerin war ich da damals. Ja, und dann, ja, sagen wir mal so, ist mein jetziger Lebensgefährte, der Deutscher ist, nach Österreich gekommen. Ich habe, ja gut, mit der Technik habe ich in Österreich schon einiges gemacht gehabt. Es war so, ja, wie soll ich sagen, ich habe auch Lichttechnik mal gemacht, so Veranstaltungstechnik.
Okay.
Ich habe schon ziemlich viel gemacht. Und da war es so, dass er für eine Firma dort gebucht war als Tontechniker und Videoaufnahme und ich war gebucht als Lichttechniker. Ah ja, dann sind wir halt im Kämmerchen gesessen und haben uns halt toll unterhalten und das ist halt dann mehr geworden.
Ja, das ist doch schön.
Somit.
Also, und dann hat er dich nach Deutschland entführt, sozusagen.
Naja, entführt war es nicht. Es war schon freiwillig, dass ich mitgegangen bin. Es war leider auch damals gerade die Zeit, wo nicht so tolle Zeit war mit meinem Ex-Mann und so. Es ist halt in die Brüche gegangen, passiert, meine Eben. Güte. Und für mich war es dann so, egal wo ich angefangen hätte, ich hätte überall neu anfangen müssen. Egal in Österreich oder hier in Deutschland. Habe mir gedacht, gut, hast einen Partner, probierst das einfach.
Und es klappt
was
ja auch.
Was geht schief? Ja. Ja, es hat super geklappt. Also wie ich hergekommen bin, ich habe mir in Österreich schon die Arbeit hier gesucht gehabt. Da habe ich mir hier, also Gießen, weiß nicht, ob das wer kennt, Gießen an der Lahn. Da war ein kleiner Fußpflegeladen, die haben wen gesucht. Und bei den Damen war es dann so, sie wollten halt unbedingt einen Podologen haben.
Okay.
Gut, ich aus Österreich, ich schon wieder mal nicht gewusst, was ist ein Podologe? Dann hat die mir das alles erklärt, was das ist, wo man das kriegt und was man macht. Gut, habe ich beim Regierungspräsidium angefragt, wie das jetzt ist mit ausländischen Abschlüssen. Man meint ja, Österreich wäre EU, aber nein, nichts da. Es ist so, dass man als Österreicher den Meister hier nicht anerkannt bekommt. Das heißt, man muss jetzt hier in Deutschland eine Anerkennung ausländischer Abschlüsse machen.
Ach du Heilige.
Dazu bin ich nach Kassel in die Schule gefahren. Also ich habe entweder die Wahl gehabt, ein halbes Jahr in die Schule und die Prüfung oder nur die Prüfung ablegen.
Okay.
Ich habe mich dann entschieden, dass ich nur die Prüfung ablege. Das heißt, einmal mündlich, einmal praktisch. Die schriftliche haben sie mir zum Glück erlassen. Und ja, bin auch sofort durchgekommen und habe dann diesen schönen Zettel in der Hand gehabt, dass ich jetzt Podologin bin. Was habe ich mich gefreut.
Das ging ja fix, würde ich sagen, wa?
Ja, es war relativ fix. Das habe ich alles innerhalb von einem halben Jahr durchgezogen, wo ich hier war.
Nicht schlecht. Also ich habe ein bisschen länger für meinen Podologen gebraucht, wenn ich mich so recht erinnere. Aber natürlich, das Grundlegende war ja schon gegeben aus Österreich. Also,
ja, die Ausbildung in Österreich dauert ja 2 Jahre. Wir haben da die komplette Anatomie, Pathologie, wir haben die auch alles mit drinnen.
Ah ja, klar.
Und daher habe ich mir gedacht, so schwer wird es schon nicht sein.
Und war es nicht, ja. Wann war das ungefähr? Wie lange ist das jetzt her?
Oh.
Gute
das
Frage.
Das war jetzt 2011.
2011.
Also 2011 auch schon... war das. Im Sommer 2011, genau. Und dann im November 2012 habe ich dann meine eigene Praxis eröffnet.
Okay. Wo ist die jetzt?
Meine Praxis ist in Fernwald. Das ist in der Nähe von Gießen. Und es ist, ja, ich bin allein in der Praxis, habe zwar 2 Behandlungsräume, aber ja, viele Patienten von mir sagen auch, ach, Sie haben doch eh so viel Arbeit, nehmen Sie doch bitte noch wen auf. Oder dann können Sie ja noch mehr arbeiten. Zu den meisten Patienten sage ich dann immer, erstens muss man das auch finanzieren können, einen Mitarbeiter zu haben. Und dann muss man mit diesem Mitarbeiter auch können.
Oh ja.
Oh jeden ja. Tag.
Ich spreche da aus absoluter Erfahrung, Mitarbeiter zu finden, mit denen man... Man geht ja eine Beziehung ein, eine Geschäftsbeziehung, und jede Beziehung ist halt so, prüfe, ob du, mit wem du dich ewig bindest oder wie das so heißt. Und ich verstehe das vollkommen. Also jeder, der schon mal Mitarbeiter hatte oder auch vielleicht nur Praktikanten hatte, um zu prüfen, passt das oder passt das nicht, das ist eine unglaublich große Entscheidung, die man trifft. Ich habe zum Glück ja vor einem Jahr eine Mitarbeiterin eingestellt, eine Arzthelferin, und das passt. Also ich habe da richtig Glück gehabt. Und ich weiß nicht, wie hast du schon mal versucht mit Mitarbeitern oder noch gar nicht so überlegt? Oder also überlegt bestimmt schon, aber schon mal ausprobiert?
Nee, mit Mitarbeitern nicht. Ich habe jetzt da Praktikanten. Ich habe jetzt da meine zweite Praktikantin. Ich finde es immer sehr interessant mit den Praktikanten. Meine erste Praktikantin, die ist gleich noch gekommen, nachdem, dass ich eröffnet gehabt habe. Das ist jetzt auch schon wieder sehr lang her. Und meine jetzige Praktikantin ist mittlerweile schon ein Jahr bei mir. Und wie sie die angemeldet hat, haben sie noch 4 andere Praktikanten angemeldet.
Wow.
Ich habe an jeden zurückgeschrieben und halt gesagt, dass, was halt Stand der Dinge ist und wie ich mir das Ganze vorstelle. Was war das Ende vom Lied? Meine jetzige Praktikantin war die einzige, die gekommen ist. Die anderen haben sich nicht mehr gemeldet.
Okay.
Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, man hätte ja mal schreiben können, nee, danke oder irgendwas, aber gar nichts.
Ja, das ist frech. Nee, aber besser so, als wenn man dann solche erstmal im Betrieb hat, das bringt Unruhe. Also die haben sich selber disqualifiziert. Deswegen, jeder findet ja, alle Menschen finden zueinander, die zueinander gehören. Da bin ich ja fest mittlerweile von überzeugt.
Ja, ja, das stimmt. Da ist was dran.
Aber mit der Praktikantin wäre das, obwohl, da sollten wir jetzt nicht vielleicht drüber sprechen, wenn sie das vielleicht hört, aber es ist doch interessant, wenn man so Praktikanten von Anfang bis Ende begleitet, wie die sich auch entwickeln. Und man merkt ja auch, haben die dieses gewisse Herzblut für diesen Beruf, was man ja auch selber irgendwo ein Stück weit entwickelt. Also mir geht das halt so. Ich finde das hochinteressant, wie die sich so als Stück für Stück entwickeln.
Ja, das stimmt. Ich finde das auch toll. Also ich habe bei meiner Praktikantin zum Beispiel, die sollte im September jetzt die Prüfung machen. Ich habe bei ihr gar keine Bedenken. Also die wird die Prüfung auch schaffen. Aber ich habe von Anfang an zu ihr gesagt, bei mir arbeiten wird nichts. Mhm. Sie hat zwei kleine Kinder und für sie wäre es besser, wenn sie sich in ihren Ort, wo sie wohnt, selbstständig macht. Da ist erstens einmal mit den Kindern viel besser dran, kann sie sich besser um die Kinder kümmern, anstatt dass sie alle 40 Minuten zu mir fährt und dann wieder hin muss. Also,
absolut.
Sie sieht es auch ein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen, sie ist eine richtige Freundin geworden. Und ja, einerseits tut es mir ja weh, dass ich es gehen lassen muss im September. Andererseits, es ist so besser für sie.
Ich denke, das ist auch so eine Sache. Da kann man ja auch auf jeden Fall beim Start durch Erfahrung und durch Beratung helfen, gerade wenn man jemanden gut leiden kann. Du sprichst gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema an, das Thema Familienfreundlichkeit für diesen Beruf. Du hast ja auch den Beruf praktisch gewählt, im Hinblick auf deine kleine Tochter, um die du dich ja auch zu kümmern hattest mal. Empfindest du, dass man diesen Beruf, also ich empfinde das so, dass es sehr, sehr familienfreundlich ist, wenn man mutig genug ist, auch hart zu planen? Ich weiß nicht, wie geht es dir damit?
Familienfreundlich, ja, es kommt immer darauf an, wie hart man zu sich selbst ist. Mhm. Weil das Problem habe ich zum Beispiel, ich kann sehr selten Nein sagen zu den Patienten und deswegen werden meine Tage auch ziemlich lang manchmal. Aber ich habe das so eingerichtet, meine Tochter ist ja mittlerweile 14, dass die nach der Schule zu mir in die Praxis kommt, da hat sie einen eigenen Raum und da kann sie Hausaufgaben machen und da wartet sie halt, bis ich fertig bin mit meiner Arbeit. Mhm. Das ist natürlich räumlich nicht immer einzurichten, aber gerade wenn man jetzt Kinder hat, gerade als Frau oder auch als Mann, wenn man jetzt alleinerziehend ist oder einen Partner hat, der was Schichtarbeitet macht. Also ich finde den Beruf, wenn man jetzt selbstständig ist und man kann sich das so legen, dass es für die Familie passt, finde ich das wunderbar.
Also ich bin ja so groß geworden. Meine Mutter hatte ja drei Kinder alleine und wir hatten die Praxis bei uns im Haus. Ja, also so bin ich ja groß geworden und für mich, das war eigentlich toll, weil meine Mutter war halt eigentlich immer da und deswegen fand ich das auch so faszinierend damals, als ich mich auch für diesen Beruf entschlossen habe, habe ich mir so gedacht, so hey, da ist eine Frau, die schafft es, drei Kinder, ein Haus, Praxis, all das unter einen Hut zu bringen und wir haben alle noch was zu essen und zu trinken auf dem Tisch und sie ist trotzdem auch immer präsent und da. Natürlich weiß man auch, man nimmt dann viel Arbeit mit nach Hause, macht Buchhaltung nebenbei etc., aber das ist halt das Los jeden Selbstständigen. Nur das muss man sich ganz klar machen, selbstständig ist halt kein Geschenk. Aber ich empfinde das auch so. Also zum Beispiel, ich bin ja auch mit meiner getrennt, mit meiner Partnerin und die wollte jetzt auch eine Reise machen und sagte mir, ja, wie sieht das denn aus? Kannst du die Kleine nehmen? Sag ich, du musst mir nur sagen, wann du weg willst und dann mache ich da halt einen großen Strich in den Kalender und dann sind die halben Tage halt frei, wo ich mich dann um mein Kind kümmern kann. Und das, finde ich, ist eine große Freiheit, die dieser Beruf halt ermöglicht. Ja. Wenn man so hart planen kann.
Ne? Ja, dadurch, dass wir ja auch nur terminiert arbeiten und genau. Also ich habe kaum bis gar keine Laufkundschaft. Ich habe schon mal Kunden, die was bei der Tür reinschneiden und oh mein Gott, mein Zeh, er fällt gleich ab. Also das habe ich schon mal, aber ganz, ganz selten. Aber wenn man terminbasierend arbeitet, kann man sich das alles wunderbar einteilen.
Das finde ich auch. Also ich komme jetzt auch gerade so auf diesen Punkt, weil es geht ja auch hier um diese ganze Zukunftsvision dieses Berufes. Und ich möchte ja auch, dass junge Zuschauer, die vielleicht noch nicht Podologe sind, ja auch mal einen Einblick gewähren können, wie vielfältig das Ganze ja zu gestalten ist. Und deswegen suche ich mir auch immer wieder so interessante Leute wie dich raus. Du bist mir das erste Mal aufgefallen, tatsächlich gar nicht mal persönlich, sondern durch deine ganzen Videos. Du machst ja auch jede Menge bei YouTube. Ich glaube, da kennen dich ja auch die meisten Leute her, weil
ja.
Und das ist ja irre, was du da machst. Also ich habe ja selber mal vor 4 Jahren irgendwann mal sowas angefangen. Und habe dann das aufgegeben, weil mir das zu viel Arbeit war und ich auch so gewisse, Kommentare mir einfach nicht geben konnte. Aber da soll es gar nicht drum gehen. Ich finde es großartig, was du da machst. Und das alles noch neben der Praxis und neben Familie und allem drum und dran. Also ich persönlich finde, du steckst da richtig viel Herzblut rein. Wie hat das Ganze angefangen oder welches Ziel hat das oder was ist da deine Intention, da so viel extra noch für alle für uns zu tun?
Sagen wir mal so, der Plan eines YouTube-Kanals, den habe ich schon sehr lange gehabt. Aber weißt du, wenn man irgendwas vorhat und man denkt sich das und dann verschiebt man es wieder auf später und verschiebt man auf später. Dann habe ich mir einmal gedacht, weißt du was, wir machen das jetzt und nicht später. Wir machen das jetzt einfach und wir gucken mal, wenn es keinen interessiert, ja, dann ist es halt so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt überwältigt, wie viele Abonnenten ich mittlerweile habe. Also es sind, Moment, das muss ich ganz schnell gucken, auf dem Tag und Jahr genau, 9.960 Abonnenten habe.
Bald die 10.000 geknackt.
Fast habe ich es.
Also wer das hört und hat noch nicht abonniert, ich hoffe, dass nach diesem Podcast die Abonnentenzahl auf 15.000 gestiegen ist.
Wunderbar, was will ich da mehr?
Aber um gleich mal ein Gerücht vorneweg zu klären, YouTuber sind ja alles Millionäre, ne?
Mindestens. Du siehst ja, hier ist alles aus Gold bei mir.
Ja, das sind
zwar Katzengold, aber ist ja wurscht.
Das sehen die Leute jetzt hier im Podcast nicht. Also sie sitzt auf einem Orient-Teppich und da sind zwei Leute, die ihr zufächern in ihrem 800 Quadratmeter Wohnzimmer. Ich kann das gerade hier sehen und der goldene Mac scheint auch durch die Kamera. Nein, ja, natürlich Spaß beiseite.
Das goldene Mikro vor mir, also bitte.
Ja, vor allem die Diamanten blenden mich die ganze Zeit. Quatsch beiseite. Aber es ist ja so, ich glaube, ganz viele glauben, dass du das wirklich nur wegen dem Geld machst. Also ich habe ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen bei YouTube und sowas geguckt. So richtig das große Geschäft ist es ja noch nicht. Also nicht bei der Größe.
Das einmal, und viele meinen ja, umso mehr Abonnenten man hat, umso mehr Geld kriegt man. Das stimmt aber nicht. Man kriegt ja für die Viewtime, nicht für meine eigene Viewtime, sondern für die Viewtime der Werbung, die vor mir läuft. Für das kriege ich Geld. Wenn der jetzt 5 Sekunden diese Werbung, also irgendjemand diese 5 Sekunden diese Werbung anguckt, dann kriege ich vielleicht, wenn es hochkommt, 1 Cent oder 2 Cent. Wenn er die Werbung komplett durchlaufen lässt, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt einen großen Kanal hat, klar, gucken viele Leute, kann man viel Werbung einblenden. Und das klappt auch ganz gut. Das Problem ist halt leider, dass einige, gerade die besten meiner Videos, nicht monetarisiert werden. Also da kriege ich kein Geld dafür. Ich habe ein Video, das ist nichts für schwache Nerven. Das hat über 600.000 Aufrufe und ich habe einmal läppische 15 Euro damit verdient.
Wow.
Und das ist alles nur, weil die YouTube-Richtlinien sind wirklich sehr, sehr streng. Deswegen, viele meinen, man macht da echtes Geld ohne Ende und man ist dann, ja, famous bis dann geht nicht mehr, aber das stimmt alles gar nicht. Vor allem die Arbeit dahinter sieht ja auch keiner.
Also das ist ja auch der Grund, warum ich davon so ziemlich viel Abstand genommen habe, weil ich habe diese Arbeit echt gescheut, weil alleine so sich mit Schnittprogrammen, wenn man das nicht regelmäßig macht, auseinanderzusetzen und Kamera-Equipment, was man ja auch wirklich nach und nach nachholen kann. Gut, jetzt ist es ja mittlerweile so, man hat eine Handykamera, die schon auf 4K aufnehmen kann, die auch einigermaßen guten Ton bietet, aber wenn man das richtig, richtig professionell machen kann, dann steckt man ja auch ordentlich rein. Also sage ich mal so, wegen dem Geld machst du es halt nicht, aber du machst es halt, weil dir dieser Beruf ja am Herzen liegt. So verstehe ich das Ganze jetzt. Was ist deine Intention? Wo möchtest du oder was ist dein Ziel damit? Also, dass du es machen willst, das habe ich verstanden auf jeden Fall. Aber ist es die Intention, den Beruf zu bekannter zu machen? Ist es die Intention, das was zu verbessern, die Informationen weiterzugeben? Was ist da so deine Herzensbotschaft, die du für die Kollegen da raushaust? Ich meine, deine Themen sind top recherchiert und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass etliche Leute es gucken, obwohl sie nicht abonniert haben. Da habe ich, wie gesagt, also was ist so deine Herzensbotschaft, die du mit den Leuten da teilst? Oder was steckt dahinter? Ich meine, zu Spaß Bestimmt auch, sonst würdest du nicht so viel Arbeit reinstecken.
Ja, also Spaß habe ich dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so eine Art Lehrtätigkeit hat mich schon immer interessiert. So mein Wissen, das ich habe, weitergeben den anderen. Mhm. Weil Wissen ist ja keine Bringschuld. Wissen ist eine Hohlschuld. Das heißt, wenn ich etwas wissen möchte, muss ich zu wem gehen und muss mir von dem das Wissen ziehen. Mhm. Dadurch, dass ich ja als Person halt örtlich gebunden bin, habe ich mir gedacht, wie kannst du wen was lehren, der aber weiter weg ist? Mhm. Da bin ich dann auf YouTube gekommen und ja, es macht irrsinnig Spaß, jemandem etwas beizubringen, was ich weiß. Und ich finde, es ist mittlerweile ja eine Passion fast für mich schon geworden, dass ich meine Themen auch sehr, sehr gut schon recherchiere. Das habe ich am Anfang nicht so gemacht, dass wir jetzt, man wächst auch mit der Zeit mehr in das Ganze rein. Und ja, es ist, ja, ich möchte einfach mein Wissen weitergeben. Mhm. Den Beruf natürlich voranbringen. Natürlich, es ist nun mal, wir haben einen Nischenberuf.
Absolut.
Ja. Das ist jetzt nichts für die breite Masse.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Künstler wäre und singen würde und eine Stimme hätte wie, jetzt fällt mir gerade kein berühmter Sänger ein, dann wäre das Frank was für Sinatra. Die Masse. Ja. Dann wäre das was für die Masse. Aber dadurch, dass wir so einen Nischenberuf haben und dieser Beruf noch nicht so lange existiert und es auch noch sehr, sehr, nochmal sehr viel Erklärungsbedarf gibt von diesem Beruf, finde ich das mit meinem Kanal, was ich mache, gerade für die Jugend, gerade diejenigen, die was auch in den sozialen Medien unterwegs sind, gerade für die finde ich das Tollste. Weil die gucken ja ununterbrochen YouTube-Videos und wie willst du heutzutage an Jugendlichen beibringen, hey, du, da ist Podologie. Alle, was willst du?
Wer ist dieser Podologie? Ja klar.
Genau. Und wenn sie sich ein YouTube-Video angucken, dann wissen auch, ja, das ist was. Und viele von den Jugendlichen wissen heutzutage mit 14, 15 nur überhaupt nicht, was die wollen.
Das, denke ich, ist sowieso so eine Sache, die in der Gesellschaft sich total verändert hat, weil ich erlebe das halt so, oder ich kann aus meiner Sache sagen, es gab immer schon zwei Lager. Einmal den, der mit 14, sage ich mal, schon so gereift war und wusste, okay, ich weiß, was ich werden möchte. Und halt ganz, ganz viele, die gar nicht wussten, wo sie hingehen sollen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich war immer ein Reisender, ich war immer ein Suchender. Ich hatte keinen Plan mit 14, was ich werden wollte. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung, aber so richtig Ahnung und auch so Mehrwert oder auch so der Austausch war gar nicht gegeben. Also YouTube, das gab es ja, war noch nicht für mich zugänglich, als ich 14 war. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch zum Beispiel die Intention hier mit meinem Podcast. Ich möchte ja nicht nur Kollegen zeigen, wie man Dinge vielleicht anders angehen kann, sondern ich möchte ja auch, dass vielleicht der ein oder andere jüngere Zuschauer, das ist so mein persönliches Ziel, ich möchte mit diesem Podcast einen jungen Menschen dazu bringen, Podologe zu werden. Ein höheres Ziel habe ich gar nicht. Und wenn ich das erreiche, dann ist für mich die Mission Podcast auf jeden Fall erfüllt. Heißt nicht, dass ich dann aufhöre. Ich verstehe das vollkommen. Und ich denke, das ist ein richtig, richtig toller Weg, den du da eingeschlagen hast. Ein Weg, den ich gerne gehen würde, aber ich nicht bereit bin, momentan zu gehen. Ich bin so ehrlich.
Ja, man braucht wirklich sehr viel Zeit für die Videos. Wie gesagt, die Recherche, die nimmt schon einiges ein und dann der Videodreh. Und manchmal ist es auch so, da hocke ich vor dieser Kamera, leier meinen Text runter und mitten im Text fällt mir ein, verdammt, es war verkehrt. Dann fange ich wieder von vorne an, wieder das Ganze. Und das geht bei manchen Videos, habe ich oft 2-3-faches, was das Video lang ist, an Aufnahmezeit. Dann hinterher kommt ja noch das Bearbeiten. Das dauert 3-mal so lange als wie die Aufnahmezeit. Mhm. Weil du musst das Ganze angucken, schneiden, weitergucken. Und dann musst du zum Schluss nochmal drüber gucken. Und ich gucke meistens 2-mal drüber, weil irgendwas fällt mir dann bestimmt wieder auf. Und wenn das Video dann fertig gerendert ist und hochgeladen ist, also 2 Arbeitstage gingen schon Minimum drauf für ein kurzes Video.
Aber in die Praxis gehst du trotzdem noch, oder?
Ja, natürlich. Ich bin Vollzeitpodologin.
Es ist irre. Ich finde das so klasse.
Ich habe mal zusammengerechnet. Ich arbeite pro Woche 70 bis 80 Stunden.
Ja, Millionär, würde ich sagen. Locker. Ne? Nein, natürlich nicht, aber...
Ja, steinreich. Nein. Vielleicht bin ich steinreich am Blasensteinen, aber...
Den hatte ich auch noch nicht. Der ist super. Ja, nee, ich habe auch Kies vor der Tür, also ohne Ende. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, ich finde das immer ein großartiges Engagement. Und ich habe dir das ja auch schon, glaube ich, 1000 Mal privat gesagt, dass ich das klasse finde, was du da tust. Und ich mache das auch hier ganz öffentlich. Ich finde es einfach großartig, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass daraus Großartiges entstehen kann und echter Mehrwert halt entsteht, den du da produzierst. Und wenn ich irgendwann mal, wir haben das ja schon mal angesprochen, wenn wir da irgendwann mal was zusammen, gut, ich bin nicht so fotogen wie du, aber wenn wir da mal was zusammen machen können oder ich da mal was unterstützen kann, bin ich gerne dabei. Aber was ganz anderes. Podologie haben wir ja auch schon geklärt, dein Werdegang, wie bist du da hingekommen? Eigene Praxis, ich habe das Gefühl, läuft auf jeden Fall. Was ist so dein, ich frage das ganz gerne, was ist so dein Spezialthema? Also bei mir ist es zum Beispiel so Nagelspangentechnik. Ich bin ja ein großer Fan von dreiteiligen Drahtspangen aus München, ne, der Firma 3TO. Ich darf das hier ruhig sagen. Ja, ich bin ein Riesenfan. Was ist aber dein Herzensthema? Also so wo hast du so, das ist so dein wo ist das, wo, deine Behandlungsliebling, sage ich mal? Wo geht dir so richtig das Herz auf? Also bei mir eingewachsene Nägel, ich bin sofort dabei. Also
immer. Ja, eingewachsene, da bin ich auch sofort mit gleich dabei, am besten nur mit wildem Fleisch, das sind meine Lieblinge. Was ich noch gern habe, sind schöne Hühneraugen, tiefe Hühneraugen.
Ja.
Oder wenn im Nagelfall ganz viel Hornhaut drin ist oder da vielleicht auch noch ein Hühnerauge drin stoppt. Also so Sachen, wo man halt, ja, fachsprachlich darf es, weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich sag mal, wo ich rumpopeln darf. Also wo ich wirklich reingehen kann und das Ganze rausmachen kann und der Patient hinterher, ja gut, während der Behandlung, wir wissen alle, manchmal ist es nicht schmerzfrei,
na,
aber wo der Patient hinterher dann sagt, wow, jetzt bin ich schmerzfrei und yeah, ich kann wieder laufen. Und da habe ich ganz viele Patienten, die kommen zu mir, ich habe Schmerzen und kein Arzt kann mir helfen und keiner weiß, was das ist. Ich fahre einmal durch den Nagelfalz durch, ein fettes Hühnerauge drinnen, ich mache das raus und hinterher die Patientin, oh mein Gott, sie haben mir meinen Urlaub gerettet, sie haben, ja, also ich finde, Gott, das ist das Schöne daran, weil man Patienten so richtig helfen kann.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch richtig gut gefällt. Du siehst halt das Ergebnis nicht nur am Objekt, am Nagel und an der Haut, sondern du siehst es auch im Gesicht des Patienten. Wenn er erleichtert ist, naja, er kommt mit Schmerzen zu dir und geht erleichtert mit einem leichten Lächeln, leicht schmerzverzerrt manchmal, gebe ich auch zu. Ne?
Ja.
Aber ich habe Schmerz definiert auch mal oder schmerzfrei auch mal anders definiert. Also bis jetzt hatte ich bei der Behandlung kaum Schmerzen. Das ging immer schmerzfrei für mich. Ja, ist schmerzfrei behandelt. Aber davon mal ab. Ich habe mal mit einer Designerin gesprochen, die sprach immer vom göttlichen Schaffen. Das finde ich immer eine schöne Sache. Also ich will jetzt nicht hier religiös werden oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber dieses Gefühl, was geschaffen zu haben und jemandem geholfen zu haben, das finde ich, ist eins der erhabensten Gefühle und es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, der wo man so direkt helfen kann und wo man wirklich dann der Urlaubsretter, der Hochzeitsretter und der ganz geheime Held praktisch ist. Ne? Die wenigsten rennen natürlich durch die Gegend und sagen, ja, mein Tag wurde durch den Podologen gerettet, mein Superheld. Das tun die leider die wenigsten. Ist auch schon passiert tatsächlich, aber sehr, sehr selten. Aber ich finde ich teile das, ich fühle das komplett. Dieses Gefühl kenne ich und genau das ist doch der Grund, warum wir das alle machen.
Ja, na? Vollkommen.
Na, also da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also ich fühle das komplett, dieses Gefühl. Ja, aber wie geht es dir denn, also wir haben ja so auch die aktuelle Lage, wie geht es dir denn jetzt so, wo siehst du denn den Beruf jetzt in Zukunft? Also ich meine, jetzt gerade, ich will das böse Wort gar nicht sagen, wir stecken ja alle in dieser bestimmten Phase gerade. Deswegen haben wir auch alle
Corona.
Corona, it's Corona time. Corona.
Ja, genau.
Ne? So, aber es wird ja eine Zeit danach geben, habe ich gehört. Ne? Also soll es
ja, geben. Ja, soll es geben, ja.
So in 2 bis 8 Jahren ist das ja vorbei. Ne? Und sagen wir mal, ist es ein bisschen kürzer. Und ich glaube, wir sind aber auch nicht am Ende unseres Berufes angekommen, weil ich habe das Gefühl und ich bin auch damals in diesen Beruf eingetreten, weil ich der Meinung bin, dass man in diesem Beruf noch seine Fußspuren tatsächlich hinterlassen kann und dass man wirklich auch noch was verändern kann. Und ich glaube, dass wir die letztendliche Metamorphose und die Entwicklung dieses Berufes noch gar nicht komplett erreicht haben. Also wir haben noch nicht die Ausbaustufe erreicht, die ich mir zum Beispiel mal vorgestellt habe. Wie ist denn so deine Zukunftsvision oder wo würdest du gerne sehen, dass sich der Beruf weiterhin entwickelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Beruf ist sehr, sehr jung und wie dieses Gesetz aus der Taufe gehoben wurde, sind meiner Meinung nach etliche leider ja, Missgeschicke geschehen. Und diese Missgeschicke jetzt im Nachgang auszubügeln, wird sehr schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja immer die zwei Lager, Fußpflege und Podologe. Mhm. Ich finde diese zwei Lager, ich finde es schrecklich, weil die Fußpfleger brauchen die Podologen und die Podologen brauchen die Fußpfleger. Und wir alle haben ein Gebiet, wo wir arbeiten. Mhm. Natürlich verschiedene Stadien, das sei jetzt dahingestellt. Aber ich kann doch nicht die zwei Berufe, manche machen das ja sehr gern, gegenseitig ausspielen, obwohl sie eigentlich zusammengehören. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Fußpflege und die Podologie ineinander integriert werden. Jetzt ein kurzes Beispiel zum Verständnis. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit der Ausbildung beginnen. Die Fußpfleger haben ja großteils eine kurze Ausbildung, es sind sehr wenige dabei, die eine jahrelange Ausbildung haben. Die Podologen haben alle 2 bis 3 Jahre Ausbildung. Und da wäre jetzt meiner Meinung nach das Ganze so zu handhaben, dass die Fußpfleger und die Podologen 1 bis 2 Jahre am Anfang gemeinsam machen. Das heißt, da wird der komplette Grundstock beigebracht. Und danach, wer Podologe werden will, sollte nochmal 1 bis 2 Jahre dranhängen, damit er seinen Podologen dann hat. Das heißt, nach 1 bis 2 Jahren kommen dann Fußpfleger, die können dann als Fußpfleger arbeiten und der Podologe macht quasi eine Aufschulung. Mhm. Und wenn es noch nicht genug ist, der sollte von mir aus dann einen hoch angesehenen akademischen Grad machen. Aber was der machen sollte, ist mir noch kein Licht aufgegangen. Und wenn wir jetzt da diese beiden Berufe ineinander integrieren, haben wir erstens einmal den Vorteil, dass die Fußpfleger, die guten Fußpfleger, dass die ebenfalls eine fundierte Ausbildung haben. Mhm. Es sei dahingestellt, es gibt gute Fußpfleger, es gibt schlechte Podologen, es gibt schlechte Fußpfleger, es gibt gute Podologen. Das
gibt's
ist
überall.
So, wie es ist.
Gibt's ja. Überall. Also es gibt, ich sage mal, das ist wie beim Kochen. Es gibt Leute, die haben die gleiche Kochausbildung genossen und da gibt es bei Leuten, da schmeckt das Essen nicht und bei anderen ist es fantastisch. Aber ich finde das interessant, dass du das mit der Ausbildung ansprichst. Und das Konzept finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Dass man praktisch auch wirklich die Fußpflege in ein ordentliches Berufs- und Ausbildungsbild auch mal setzt. Weil
ja. Wie Weil viele, die haben ja jetzt das Problem, dass Fußpflege null geregelt ist.
Genau, es ist absolut wilder Westen, was das angeht. Jeder kann eine Fußpflegeschule aufmachen und Fußpfleger wild ausbilden. Das ist so.
Ja,
und,
super. Mit was für ein Ergebnis?
Sehen wir ja, zum Teil. Ja.
Und deswegen, da würde ich eher das so machen, dass das beides integriert wird. Na klar, das Ganze dauert Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja, ja. Und das wird bestimmt, wenn jetzt irgendjemand den Podcast hört, auch jemand dabei sein, oh mein Gott, wie kann man das noch machen? Aber wenn man das Ganze jetzt für später betrachtet, dass man zum Beispiel die Fußpfleger, dass die Fußpfleger nur die Füße pflegen, was sie jetzt schon machen, also nicht pathologisch veränderte Füße, und dass das dann auch niedergeschrieben ist, dass sie das dürfen. Und dass die Podologen halt die pathologisch veränderten Füße machen, auch so wie es jetzt ist. Oder Fußpflege hat dann endlich einmal einen Beruf, der geregelt ist. Genau. Und was ich auch ganz ehrlich sagen muss, was ich eigentlich abschaffen würde, das wären die Begrifflichkeiten medizinisch, kosmetisch, ayurvedisch, ganzheitlich, was weiß ich, wie sie die ganzen Fußpfleger noch nennen. Diesen Zusatz würde ich abschaffen, weil das verwirrt erstens mal den Patienten. Wir haben jetzt das Problem, dass der Gesetzgeber sogar verwirrt ist und nicht weiß, wer jetzt in dieser Corona-Situation arbeiten soll und wer nicht. Selbst der Gesetzgeber ist durch das alles verwirrt. Das heißt, ich wäre dafür, dass es nur Fußpfleger gibt und nur Podologen.
Also,
dass es nur die zwei Begriffe gibt.
Also tatsächlich auch, dass man wirklich ganz klar das Tätigkeitsfeld deklariert und beschreibt, dass man ganz genau weiß, wer macht was, wann, wie und nicht, boah, pathologisch verändert macht der Podologe irgendwie und der Fußpfleger macht, wissen wir auch nicht. Also,
ja, okay, genau.
Dass man das
damit
einfach
das, mal klar das endlich einmal aufhört.
Ja. Das denke ich auch. Also, das ist, glaube ich, auch der Grundtenor, den die meisten Leute auch sehen, wie man das dann umsetzt, wie in deinem Beispiel. Das ist absolut interessant. Aber ich denke auch, dass wir eine ganz, ganz klare Definierung brauchen der Berufe, beziehungsweise auf jeden Fall eine Tätigkeitsbeschreibung, eine anständige, die es ja einfach de facto nicht gibt. Na, also, ja. Ich finde immer spannend, so erklär mal, was ein Podologe oder was ist ein Podologe? Das ist meine Lieblingsfrage und die Traumfrage schlechthin kommt meistens, ja, was ist denn der Unterschied zum Fußpfleger? Was macht ihr denn anders? Ne? So, genau. Und da kriegt jeder eine andere Antwort raus. Also jeder Kollege, den ich kenne, der macht also ungefähr dieselbe Antwort, ja, aber es ist immer ein bisschen anders erzählt. Und es wäre schön, wenn wir doch eine gesetzlich fundierte Antwort dafür hätten, die es ja schwierig ist, finde ich.
Ja, die ist sehr schwierig, weil die korrekte Bezeichnung ist ja ein nichtärztlicher Heilberuf. Mhm. Super.
Ja, wie
ein nichtärztlicher Heilberuf ist der Physiotherapeut genauso.
Genau, und Heilpraktiker auch.
Ja. Also, super. Yeah. Das heißt, wir stellen uns genau in die genau dieselbe Lage, was die anderen eigentlich haben. Aber beim Physiotherapeuten ist ganz genau klar, der kümmert sich um mich, wenn ich mir das Kreuz verrissen habe.
Ganz genau, das steht da.
Ja.
Es war ein anderer Wortlaut, aber so ähnlich steht es da.
Ja. Und beim Podologen müsste es eigentlich wie geschossen kommen, der kümmert sich um meine Füße, wenn es wehtun.
Genau.
Und gerade das fehlt komplett.
Ja, absolut. Ich fühle das absolut. Und das ist so, so schade. Und da deswegen müssen wir, gerade wir, die jetzt so ein bisschen Feuer in uns haben, ja auch alle Kanäle mal aufmachen, um uns Gehör zu verschaffen. Und Gehör zu verschaffen, deswegen auch Podcast, weil näher ans Gehirn kommen wir zu den Leuten nicht ran als durch die Ohren. Und du über die Augen kommen ja auch nicht viel näher. Und ich denke, wenn wir alle da unseren Teil zu beitragen, dann kann so eine Vision tatsächlich mal real werden und wir auch das tatsächlich Ganze verbinden oder was heißt verbinden? Wie will ich das jetzt sagen? Das Ganze auch realisieren, diese Vision. Ne?
Und ja, und ich vermute fast an diesem Realisieren wird es nämlich scheitern.
Ich gebe die Hoffnung nicht aus. Ich bin durchweg positiv. Scheitern.
Gut, wir denken mal positiv.
Denken wir mal positiv.
Mein Problem ist, ich habe jetzt zwar diesen tollen Ansatz, wie ich das gern so verwirklicht haben wollen, tun möchte. Ich habe aber keinen blassen Dunst, wo ich hingehe mit dem.
Absolut. Wir müssten tatsächlich ein besseres Sprachrohr in der gesetzgebenden Politik halt haben.
Und, ja, weil zum Beispiel unsere Verbände sind zerfallen, die sind alle irgendwie wie die Lämmer auseinandergelaufen. Es ist kein Schäfer mehr da. Es ist keiner da, der was sich um das Ganze kümmert, dass sie zusammengehalten wird.
Ja.
Ich weiß auch manche nicht, warum das Ganze immer so personenbezogen ist. Also den letzten großen Verband ist ja letztes Jahr zerfallen. Und viele haben mir dann die Gründe genannt, ja, weil die Dame oder der Herr, was da oben war, weil der gegangen ist, deswegen gehe ich auch.
Ja.
Da denke ich mir mal, super. Ich habe mir eigentlich gedacht, man tritt einem Verband bei, weil man diese Sache, die er vertritt, gut findet und nicht die Person, die da oben blökt.
Das ist wieder dieses Phänomen, Menschen folgen Menschen. Ne? Und wir müssten halt dem Verband entweder ein anständiges Gesicht geben oder halt wirklich, wir müssten es anders aufbauen. Ich weiß, ich habe leider auch nicht die Patentlösung dafür, aber ich sehe das ähnlich wie du, dass dieser Personenkult, der da noch vorherrscht zum Teil, dass man dem ein bisschen entgegenwirkt und auch vielleicht mal die Sache beschreibt, dass wir alle im selben Boot sitzen. Weil was mir auch aufgefallen ist bei halt meiner Recherche für Interviewpartner oder für andere Kurse, die ich halt auch schon gemacht habe, ich habe immer das Gefühl, andere Kollegen und Kolleginnen haben manchmal das Gefühl, ich möchte denen was wegnehmen. In Wirklichkeit möchte ich ja Mehrwert schaffen und ich möchte niemandem was wegnehmen, sondern das alles für uns alle mit weiterentwickeln. Und ich glaube, daran müssten wir als Gemeinschaft auch arbeiten, als Podologen und Therapeuten, die wir sind, müssten wir zusammen gemeinsam ein bisschen an unserem Bild und an unserem Standing im Allgemeinen auch mal so eine innere Stärke, also so dieser inneren Zusammenhalt, nicht nur über so Verbände, sondern tatsächlich diesen interaktiven Austausch, dass wir den halt immer ein bisschen mehr eingehen. Weil ich habe immer so das Gefühl, jeder macht so sein eigenes Ding. Und was der Nachbar macht, lass den mal. Ich gehe da nicht hin, ich gucke nicht und weiß ich nicht. Und nur wenn es ums Thema Preise geht, dann gucken sie mal gleich nach links und rechts. Und das ist aber ein ganz anderes Thema. Da könnte ich, naja, wie geht dir das? Hast du so Netzwerkgedanken? Also ich meine, du bist natürlich mit fast 10.000 Podologen irgendwie direkt oder indirekt vernetzt.
Ja gut, bei meinen Abonnenten muss ich schon dazu sagen, sind nicht nur Podologen, es sind großteils auch ganz normale Menschen, also so.
Ach so, Podologen sind keine normalen Menschen.
Wenn ich jetzt so sag wie du und ich, wir sind ja Podologen.
Also, ja, normal bin ich aber auch
nicht. Die nicht aus der Branche kommen, denen was einfach nur meine Videos gefallen. Klar, es ist sogar ein Verband auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, willst du nicht unser Gesicht werden? Habe ich gesagt, nein. Nicht, weil ich den Verband nicht toll finde. Sondern einfach, weil ich das Problem habe, also es sind auch schon Firmen auf mich zukommen und haben gefragt, ob sie mit mir Werbesachen und sowas machen wollen. Aber ich habe das Problem dadurch, dass ich eben diesen Kanal habe. Na gut, Problem ist es ja nicht. Ich möchte aber neutral bleiben.
Ja.
Weil ich bin ich. Und die Sache, die ich vertrete, die muss ich gut finden.
Absolut.
Und das Problem, was ich bei manchen habe, dass die wie ein Fähnchen im Wind und so wie der Wind geht, so reden die auch. Hm. Wenn der sagt, das ist toll und der sagt, das ist scheiße, dann sagt derjenige nur das, was der sagt, was toll ist. Hm. Und das ist was ich überhaupt nicht abhaben kann. Und gerade in den Verbänden, ja gut, sie sind zerfallen, sie haben jetzt da wenig Mitglieder, aber was anderes haben wir nicht. Und das, was ich auch schlimm finde, dass so viele Verbände jetzt sind. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Stück.
Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Also ich habe das Gefühl, jedes Bundesland hat mittlerweile einen eigenen Verein.
Ja, als sowieso. Verband. Der Große ist ja zerfallen. Der hat ja ganz viele Bundesländer unter sich gehabt. Die sind teilweise alle rausgegangen. Also ich finde es schrecklich, wenn man so viel hat. Hm. Heißt ja nicht umsonst, viele Köche verderben den Brei. Mir wäre es wirklich, also ich würde es für sehr gut halten, wenn es maximal 2 Verbände für uns geben würde.
Absolut, oder ja, wenn halt die Verbände halt mehr Mitglieder hätten. Also ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle auch ganz klar richtigstellen, dass wir jetzt nichts gegen Verbände per se haben, sondern dass wir uns die momentane Lage dieser Verbände vielleicht nicht so am Herzen liegt, weil jetzt könnte man meinen, so Verbände alles wieder zusammenlegen oder sowas.
Nee. Ich hab eigentlich nichts gegen die Verbände. Sie haben ihre Daseinsberechtigung und ja. Sie müssen auch da sein, weil sonst ist ja keiner da, der für uns die Krankenkassenverhandlungen führt.
Ja.
Also diese Tarifverhandlungen. Und ja, aber es gehört halt wirklich ein Strang her.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wie man das machen kann, weil viele meinen ja, sie müssen, also sie brauchen bei keinem Verband dabei sein, obwohl sie Kassenzulassung haben. Ich bin mittlerweile auch in keinem Verband mehr, hat aber den Grund, dass ich als Podologin, die YouTube macht, neutral bleiben möchte.
Ja.
Und wenn jetzt da irgendwer mich als Werbepartner hat, sage ich mal, und ich jetzt eine Linie einschlage, die was komplett konträr zu seiner ist, dann hat er ein Problem mit mir. Mhm. Und wenn das jetzt eine Firma ist oder ein Verband ist und ich habe jetzt zum Beispiel eine Linie, die was eigentlich den Verbänden gar nicht schmeckt, dann ja, mitgehangen, mitgefangen. Und sowas, solche Konflikte brauche ich eigentlich auch nicht.
Nee, das verstehe ich.
Also deswegen habe ich mich aus den Verbänden, auch aus den ganzen, mit den Firmen alles zurückgezogen. Wenn ich Firmen anschreibe, dann mache ich das, weil ich es will. Mhm. Und nicht, weil die Firma das will. Zum Beispiel die letzte Firma war die Firma mit den Meditapes. Mhm. Die Meditapes haben mir schon geholfen, haben meinen Patienten geholfen. Sowas finde ich super. Mhm. Und gerade weil ich es super finde, deswegen habe ich die Firma angeschrieben, nicht die Firma mich. Mhm. Die haben sich natürlich irrsinnig gefreut und haben mir auch Sachen zur Verfügung gestellt. Und ja, das finde ich auch toll, aber ja, das Ganze ist schwierig. Aber mit dem, wie man nach außen, also wie man den Beruf nach außen bringt, wenn jetzt da so ein zerstückelter Verband da hockt.
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich meine. Wir müssen halt einen gemeinsamen Strang finden. Der kann ja meinetwegen auch 2-3 Linien haben. Das kann ja wie eine Gitarre sein. Aber wir sollten
ja, schon die gleiche Melodie... Ja, aber das Zusammenspiel muss dann funktionieren.
Genau, wir sollten schon die gleiche Melodie spielen, dass wir uns in eine Richtung, die tendenziell nach oben geht, auch bewegen. Oder zumindest nach vorne. Und nicht, dass man halt hin und her zerrt, weil hin und her macht Taschen leer. Ne? Und,
ja, aber das ist es leider zurzeit.
Ja, ja, das ist es. Und ich denke, dass wir gerade dann auch solche, dass wir da gerade viel machen müssen halt. Weil wir erleben ja auch ein massives Schulensterben, würde ich jetzt fast sagen. Also ich habe das Gefühl, momentan macht eine Schule nach der nächsten erlebten Kollaps. Die kippen um ohne Ende, obwohl wir jetzt Schulgeldbefreiung in einigen Bundesländern ja haben. Und manche legen ihre Schulen auch auf Eis. Also ich habe irgendwie so ein bisschen ja diese Nachwuchsproblematik, die ich ja auch hier ein bisschen mit angehen möchte, weil ich sage ja nicht umsonst, das ist Podologie mit Zukunft. Ich möchte ja auch, dass das Ding eine Zukunft hat. Und das geht halt nur, wenn wir halt auch Nachwuchs und auch neue Kollegen dazu kriegen. Aber dieses Schulsterben ist mir zum Beispiel echt übel aufgestoßen in letzter Zeit. Also
gut, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Welchen Bundesland bist du?
Ich bin noch in Niedersachsen. Also ich kann nach Nordrhein-Westfalen rüber gucken, aber ich bin noch in Niedersachsen.
Weil zum Beispiel hier in Hessen, wo ich meine Praxis habe, wir haben nur 2 Schulen. Mhm. Eine ist in Kassel, eine ist in Frankfurt. Wir haben gar nicht mehr. Und ja, klar, die Schulen haben das große Problem, dass die keine Lehrkräfte finden. Die Schule in Frankfurt hat mich auch schon gefragt, ob ich noch Dozent werden möchte. Ich habe zu ihr gesagt, ich hätte zwar tierisch Bock drauf, das zu machen, aber ich habe keine Zeit.
Also ich sage mal so, ich habe ja schon an der Schule gearbeitet. Es muss natürlich auch immer passen, sage ich mal. Also wenn man als selbstständiger Podologe so eine Praxis zurücklässt, dann muss es auch dementsprechend honoriert werden. Und das ist natürlich eine Kostenfrage. Also ich habe auch schon Schulanfragen abgelehnt, weil wir uns halt... honorartechnisch nicht einig werden konnten, weil es natürlich auch ein Sektor ist, wo es um Geld ging. Ne? Es geht jetzt natürlich immer noch um Geld, aber wir müssen halt Geld in die Ausbildung investieren und deswegen habe ich mich auch schon dahin reißen lassen und habe für relativ kleines Honorar auch Lehrtätigkeiten angenommen, weil mir halt die Sache so wichtig ist. Aber auch jetzt, ja. Meine Zeit ist halt nicht unbegrenzt und ich habe hier eine Praxis mit Mitarbeiterverantwortung. Und zwar, ich habe nur eine Mitarbeiterin, aber für die übernehme ich ja als Chef auch Verantwortung. Und es wäre unverantwortungsvoll, das Schiff hier allein auf hoher See zu lassen für wer weiß was. Ne? Ja. Deswegen habe ich mich halt für einen anderen Weg entschieden und du ja auch und deswegen sitzen wir ja hier. Und deswegen finde ich das großartig, dass wir halt auch versuchen, unsere Message oder unser Wissen halt ja auch über andere Kanäle weiterzugeben. Ne?
Und ja. Zum Glück gibt es die Kanäle. Ich bin ganz froh drum, dass YouTube und Internet und dass das Ganze mit den Webinaren und dass das alles überhaupt gibt.
Ja, klar.
Weil wenn das Ganze standortbezogen ist, dann hat man immer das Problem, wie komme ich da hin? Ich muss die Anfahrtszeit rechnen. Ich muss vielleicht dort übernachten. Wir haben da dasselbe Thema bei den ganzen Schulungen, was wir machen müssen für die Punkte. Ja.
Ja, ist so. Also, was ich an Kilometern schon gerissen habe, das ist krass. Also, wo ich schon überall für Podologie war. Also, ich war in ganz Deutschland schon. In jeder größeren Stadt war ich schon. Und habe Vorträge gemacht mit einer Firma zusammen und ja auch schon in anderen Ländern gewesen. Also ich habe, glaube ich, kilometermäßig habe ich für die Podologie, habe ich schon die Welt fast einmal umkreist. Ja, und ich würde es immer wieder tun und ich werde es auch immer wieder tun, weil mir diese Sache so am Herzen liegt, dass wir eine glorreiche Zukunft haben mit tollen, super ausgebildeten Kollegen, mit Menschen, die davon leben können. Das ist ja auch immer so eine Sache. Frage an dich persönlich. Kannst du von deiner Praxis leben? Ich möchte keine Zahlen, ja oder nein?
Ich bin bei mir Hauptverdiener. Wir sind zu dritt, mein Lebensgefährte, meine Tochter und ich. Hm. Und ich bin der Hauptverdiener.
Perfekt. Das ist nämlich auch immer so ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Podologie ist schlecht bezahlt oder ist nicht wirtschaftlich oder sowas. Also ich persönlich, ich habe auch eine kleine Tochter und ich hatte auch eine Partnerin. Da war ich auch Hauptverdiener und wir konnten einigermaßen davon leben. Weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man das auch immer mal wieder anspricht, dass man damit ja auch wirklich einen Beruf hat, womit man oder von dem man leben kann. Und ich verstehe manchmal immer nicht diese ganze Diskussion, ja, das ist brotlose Kunst oder sonst was. Ich weiß nicht.
Verstehe ich jetzt auch nicht wirklich, weil klar, man muss Füße mögen. Man muss diesen Beruf schon wirklich mögen und lieben, dass man das auch macht.
Ja, klar.
Die finanzielle Sache, gut, jeder braucht Geld. Wir alle brauchen Geld, damit dass wir unsere Rechnungen zahlen können. Ich sage immer, ich bräuchte ja normalerweise kein Geld, aber jeder will es von mir haben.
Ja. Ja, ja. Ich habe schon mal, also Patient sagte mal, warum sind Sie nicht günstiger? Sag ich, passen Sie auf, ich arbeite für Sie sogar gratis, wenn Sie die eine oder andere Rechnung für mich übernehmen, die schicke ich Ihnen dann einfach. Wenn Sie die mir einfach bezahlen, dann behandle ich Sie so.
Ne? Das ist auch, das kommt man auch mal bringen.
Ja, so Miete ein. Ne? Wenn jeder einmal, also wenn ich hier 12 Patienten hätte, die mir im Jahr die Miete zahlen, ja, die würde ich glatt, Hälfte des Jahres würde ich, also ich würde 50% würde ich denen locker geben. Kein Problem. Das wäre fair.
Ne? Ja.
Oder?
Ja. Und das Problem ist, was jetzt noch nicht da ist, was aber in ein paar Monaten auf uns zukommt, ist, dass wir extreme Preissteigerung haben werden.
Ja.
Ich habe mit einem Zulieferer letzte Woche war das gesprochen. Der hat zu mir gesagt, ja, die Desinfektionsmittelrohstoffe, die PSA-Rohstoffe, das steigt alles und steigt und steigt. Also wenn das dann noch alles in Deutschland produziert werden soll, jetzt wollen sie alle, dass die Sachen hier produziert werden und nicht mehr in Fernost, da müssen wir uns darauf einstellen, dass unsere Hygienepauschale, die wir jetzt haben, dass wir die nicht mehr halten können. Hm. Die wird im krassesten Fall ums Doppelte oder anderthalbfache steigen, wenn nicht noch mehr.
Also es ist ja tatsächlich so, allein das Thema Mundschutz, wir zahlen jetzt schon ein x-faches an Preisen. Also ich habe von dem einen Zulieferer gehört, wenn eine Packung Mundschutz, die hat roundabout brutto mal 4 Euro oder was gekostet, die ist jetzt bei 17 Euro und noch was.
Und meistens der Versand auch noch dabei, weil man nur eine kriegt.
Ja, ja, genau. Also das finde ich schon richtig, richtig heftig, wenn man das mal überlegt. Also ich weiß noch, vor ein paar Monaten, als ich das gar nicht so ernst nahm, da habe ich noch hier mit meiner Tochter aus Mundschutzmasken gebastelt, da haben wir Augenschlitze reingemacht und haben Ninja Turtle gespielt. Und wenn ich das heute machen würde, wäre das ein teurer Spaß, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Ja. Aber da bin ich absolut dabei. Also wir werden definitiv hier alle die Preise anziehen müssen, damit wir wirtschaftlich arbeiten können, weil es gibt, glaube ich, wenig Alternativen, weil Thema hier selbstgestrickte Masken ist ja auch so eine Sache, das ist nicht für uns einsetzbar auf Dauer. Das ist zwar alles ganz nett, das ist auch alles schick und sowas, aber ich habe die Befürchtung, dass wir das auf lange Sicht nicht machen können und die auch ja gar nicht die Sicherheit uns gewährleisten, die wir hier halt durch unsere Risikobewertung halt ja auch täglich einsetzen sollten.
Genau. Ja. Und da wird das Gesundheitsamt und die Behörden werden uns so einen Strich durch die Rechnung machen, werden sagen, ihr müsst Medizinprodukte verwenden.
Ja, das denke ich ja.
Zur PSA. Und dann können wir die selbstgenähten gar nicht mehr nehmen, weil die sind weder geschützt, also weder, hilf mir.
Naja, getestet noch sonst irgendwas. Das ist ja, kein validiertes Herstellungsverfahren. Also,
ja, genau.
Und die Materialien, wenn man da jetzt alte Tischdecke nimmt oder, was habe ich neulich gesehen, da hat einer gesagt, so danke Oma, und das war so ein Häkeldeckelchen.
Ja, das wusste ich. Es sind ja mittlerweile die geilsten Mundschutze unterwegs. Und zwar der hat eine um den Kopf, die Unterhose vom Mann gehabt.
Ja,
so ein Kopf. Okay. Umgewickelt wie so eine Sturmhaube. Das war auch gut. Da hat man sogar Haarschutz und Mundschutz in einem. Also.
Tatsächlich noch besser habe ich gesehen, da hat jetzt eine Nähstube, die hatten ein Video, da war so ein großer roter Kussmund. Und dann zieht sie den auf und dann sieht man so ein breites Grinsen da drin, die Zunge so rausstreckt. Das fand ich auch sehr, sehr kreativ gelöst. Aber das sind halt Gimmicks, die können wir zum Karneval alle dann anziehen, wenn es wieder Karneval gibt. Um aufs Thema zurückzukommen, für uns in der Praxis ist das ja Spielerei. Also klar, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Patient in Zukunft vielleicht mit einem Mundschutz, wenn er einen Husten hat oder sowas, tatsächlich mit Mundschutz zu mir in die Praxis kommt. Weil ich glaube, den Anblick werden wir noch länger nachhaben. Und das ist auch vielleicht gar nicht so unsinnig, wenn man sich andere asiatische Länder anguckt, wo das ja mit zum Straßenbild gehört, gerade in Großstädten. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen ein Umdenken haben und nicht diese Arroganz haben, wir sind alle kerngesund und wir bleiben alle kerngesund, sondern auch uns und gegenseitig halt auch ein bisschen mit Respekt und Schutz halt schützen in der Gesellschaft. Wobei es natürlich auch wieder so sein kann, ja, wir sprechen jetzt über eine Momentaufnahme, dass natürlich das Momentum Corona, wenn das vorbei ist, dass das auch natürlich gleich wie so eine WM-Emotion halt gleich wieder abebbt und dass wir in 3-4 Monaten im Herbst schon gar nichts mehr davon wissen wollten. Na?
Ja, aber andererseits, die Grippewelle kommt jedes Jahr. Wenn die jedes Jahr bei der Grippewelle so ein Terz machen würden, dann würden da schon mal so viele Leute nicht sterben.
Das ist richtig. Also ich glaube, Grippe im Schnitt 25.000 sind locker pro Jahr. Das ist easy dabei. Ja. Ne? Ich finde es ja sowieso heftig. Also ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, direkt und indirekte Tote durch nosokomiale Infektion liegt jährlich bei 250.000 Menschen.
Ja.
Boah, also ich meine, wer nicht weiß, was nosokomial ist, das sind die Krankenhauskeime. Das finde ich schon, das ist eine Nummer. Das ist so also 250.000 Menschen. Das ist, glaube ich, größer als hier die nächstgrößere Stadt bei uns.
Und da glaubt der Mensch noch immer, dass er das höchste Geschöpf ist und die Krone der Schöpfung.
Die Speerspitze der Evolution.
Ja. Dabei sind es die Viren und Bakterien, wo es uns alle killen.
Klar, die waren schon länger da, die sind nach uns auch da. Also da bin ich fest von überzeugt. Ne? Witziger Fakt übrigens für alle Damen da draußen, die noch an der Bikini-Figur arbeiten. Wir haben ungefähr 2 Kilo Darmbakterien, die kann man locker von der Waage immer runterstreichen. Ne? Also
da bin ich gleich dabei.
Das hat der eine Dozent bei uns immer gesagt. Ja, das 2 Kilo sind ja nur Bakterien im Darm, die könnte man immer abstreichen. Das sei okay. Ne? Spaß beiseite. Ja, also wir sind natürlich schon wieder vom 100. ins 1000. gekommen. Aber wir kennen das ja schon, wir beiden. Ne, jetzt, um das Ganze mal zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen, hast du natürlich das letzte Wort. Was wäre so dein persönlicher Wunsch an Kollegen, an diesen Beruf? Was möchtest du noch für eine Message daraus senden, so als letzten kurzes Wort, bevor ich mich bei dir herzlich bedanke, dass du so viel Zeit für mich geopfert hast?
Ja, was möchte ich meinen Kollegen allem mitgeben? Ja, seht das Ganze einmal gelassener und guckt auch über den Tellerrand drüber. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nur in seiner Suppe schwimmt und draußen ist ein riesen Ozean, wo man auch schwimmen könnte. Und wir alle nehmen uns nichts weg. Es sind genug Patienten da für alle. Und wer gut ist, der wird auch immer Patienten haben. Wir sind alle einfach am selben Gebiet, wir sind alle am Fuß tätig, sei es jetzt Fußpflege oder Podologe. Unsere Berufe gehören eigentlich zusammen und das wäre auch mein Bestreben, das Ganze zusammenzubringen. Deswegen, liebe Leute, guckt einfach mal über den Tellerrand und fahrt eure Nerven einmal ein bisschen runter.
Also schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Also ich sage auch immer, seid alle lieb zueinander und dann wird das schon alles wunderbar. Lieber Andrea, es wird langsam dunkel. Man sieht das hier im Podcast nicht, aber ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Es war mir ein absolutes Fest. Du bist jederzeit herzlich wieder hier eingeladen, in diesen Podcast zu kommen. Wenn wir mal ein aktuelles Thema oder mal eine andere Serie aufsetzen, weiß ich gewiss, dass ich dich gerne wieder einlade. Also danke, danke, danke. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dann bis ganz bald. Auf Wiedersehen.
Danke, hab mir viel Spaß gemacht bei dir.
Tschüss. Danke. Und an dich, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und schalt auch bald wieder ein, denn in 14 Tagen gibt es an dieser Stelle wieder einen neuen Podcast mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Sei gespannt.